Ey, hier wohnen 5 Millionen Menschen im Ruhrgebiet. Davon sind super viele Menschen unter 35. Die sind nicht nur Konsumenten, sondern die produzieren auch ultra viel. Die haben voll viel Bock, Sachen zu machen. Es fehlt nur einfach noch so ein bisschen an Struktur, an Geld. Und sobald das da ist, habe ich das Gefühl, könnte das Ruhrgebiet wirklich explodieren.
Salon 5. Alles zwischen Club und Museen.
Hallo, mein Name ist Mirjam und heute zu Gast ist Tobias Paffert. Er ist Redakteur und Mitbegründer des Online-Kulturmagazins Strobo. Da dreht sich alles um junge Kultur im Ruhrgebiet, um zu klären, warum es das braucht und wieso Bochum vielleicht doch cooler ist als Berlin, ist er heute hier. Schön, dass du da bist.
Hallo, ich freue mich, dass ich da sein darf.
Hi, Tobi, möchtest du mal erzählen, wie war denn dein Sommer bisher im Ruhrgebiet?
Mein Sommer im Ruhrgebiet war wunderschön, wie jeder Sommer im Ruhrgebiet natürlich immer ist. Ich bin tatsächlich wie so ein Rentner letztens mit Freunden Fahrrad gefahren.
Süß.
Über so eine ehemalige Trasse und dann sind wir noch am Rhein-Herne-Kanal entlang gefahren und es war einfach schön. Es war einfach, das Ruhrgebiet kann so schön sein, wenn man weiß, wo man herfahren muss oder wo man hingucken muss.
Ja, wenn man so die richtigen Spots hat. Ich glaube, wenn Leute von außerhalb so aufs Ruhrgebiet schauen würden.
Ich glaube, die meisten Menschen fahren da leider nur mit dem Zug durch oder über die Autobahn durch. Und dann ist auch nachvollziehbar, warum sie das Ruhrgebiet haten.
Mhm.
Aber gerade, wenn man sich ein bisschen tiefer damit beschäftigt und auch einfach mal die Zeit hat, das zu machen, dann lernt man so ein bisschen den wahren Kern vom Ruhrgebiet kennen. Und der ist wunderschön.
Voll, und mir fällt auch irgendwie erst immer voll spät, also beziehungsweise mir ist erst voll spät aufgefallen, wie special das eigentlich ist, sodass man, wenn man sich in die S1 setzt, so man fährt innerhalb von, ich glaube, 30 Minuten durch irgendwie 3-4 Städte oder so durch, das ist halt schon echt crazy. Und wenn man das von Leuten so aus außerhalb erzählt, ich meine, um zum Beispiel nach Hamburg reinzufahren, da brauchst du, um überhaupt in den Stadtkern von Hamburg zu kommen, schon 40 Minuten oder so.
Und ich bin jetzt gerade 40 Minuten von Bochum hierhin gefahren
und
war, glaube ich, in 5 verschiedenen Städten währenddessen. Aber es hat
krass.
Sich halt nicht so angefühlt, sondern es fühlt sich halt an wie eine große Stadt mit ein paar Ortsschildern zwischendrin.
Ja, voll. Ich habe so in der Vorbereitung zum Interview habe ich mal ein bisschen recherchiert. Und zwar habe ich eingegeben, beste Gegenden für Kultur in Deutschland.
Mhm.
Und da hat mir Google gesagt, dass auf Platz 1 Berlin, dann Hamburg, München und Köln und erst bei weitere interessante Gegenden kam dann das Ruhrgebiet. Würdest du sagen, dass das Ruhrgebiet weiter nach oben gehört?
Absolut, 100%. Ich finde das Ruhrgebiet, vielleicht ist es noch nicht würdig der 1 oder der 2, aber ich glaube, das Ruhrgebiet, allein die Dichte an Museen, an Theatern, an Institutionen der freien Szene aber auch, macht das Ruhrgebiet zu so einem interessanten Ort, dass jede Rangliste das eigentlich auf mindestens Platz 3 haben sollte.
Mhm.
Dem Ruhrgebiet fehlt es, glaube ich, so ein bisschen an Marketing und an guter Präsenz in so Hipsterlisten.
Ja, ich glaube, die wissen alle noch nicht, was also im Ruhrgebiet abgeht, aber da können wir gleich vielleicht noch drüber reden.
Mhm.
Du bist ja heute hier, weil du was gemacht hast, da können wir gleich drüber reden, dass du was mitgegründet hast. Aber erstmal und würde ich sagen, welche Rolle spielt denn Strobo in dem ganzen Kulturgame im Ruhrgebiet? Was macht Strobo genau?
Ja, wir versuchen als Strobo KünstlerInnen und jungen Kulturschaffenden im Ruhrgebiet eine Plattform zu bieten. Das heißt, wir sind so ein bisschen der Scheinwerfer, der die beleuchten soll, die jetzt gerade noch im Dunkeln stehen, aber die es eigentlich verdient hätten, auf einer guten Bühne zu stehen, die das Licht von der Öffentlichkeit verdient hätten. Und das bedeutet einfach, dass wir gucken, was sind jetzt gerade in Subkulturen interessante Personen oder gibt es irgendwelche Events oder Organisationen, die man sich näher angucken sollte. Und oft sind das dann meistens die ersten Artikel, die über diese Menschen oder Organisationen erscheinen. Und wir sind dann manchmal so ein bisschen der erste Anlaufpunkt für diese Menschen, die danach berühmter werden. Also ein ganz beliebtes Beispiel bei uns ist Patina Records, die jetzt dieses Jahr auf dem Splash aufgetreten sind und diverse große Festivals spielen schon. Da waren wir die Ersten, die irgendwie einen Artikel drüber geschrieben sind. Da sind wir auch sehr stolz drauf natürlich. Aber wir haben irgendwann mal, oder Kali hat mal irgendwann, ist einer der Rapper davon, hat mal eine Story davon gemacht oder ein Reel, wo er gesagt hat, guck mal, wir hatten erst gezweifelt, ob wir da überhaupt diesen Artikel mitmachen sollen. Aber dann haben wir gesagt, komm, fuck it, wir machen das jetzt einfach. Dann haben wir den Artikel gemacht, der kam raus und dadurch sind andere Menschen auf sie aufmerksam geworden, die sie dann gebookt haben. Und das ist ein total tolles, schönes Gefühl, da irgendwie Menschen, die es verdient haben, berühmt zu werden, die ersten Schritte zu erleichtern.
Mhm. Habt ihr so ein Gespür dafür, was quasi später groß werden kann und wie kommt ihr überhaupt auf die Menschen, über die ihr berichten wollt?
Ich glaube, dass ganz viel ist einfach in der Szene sein und mit Menschen reden. Und wenn wir zum Beispiel auf ein Konzert gehen von jemandem, über den wir schon mal geschrieben haben, und dann begrüßt man sich vielleicht und dann sagt er, ey, guck mal, die und die Person solltet ihr auch wieder auf dem Schirm haben. Oder man schaut auf Insta, welche Personen anderen Menschen folgen oder Sachen in die Story packen. Und mittlerweile sind wir an einem Punkt angekommen, wo wir super viele Mails und Pressemitteilungen bekommen, aber auch DMs auf Insta und Menschen, die sagen, ey, guck mal, wir haben folgende Idee und wir möchten das dann und dann umsetzen, habt ihr nicht Bock, darüber zu berichten? Und manchmal denke ich mir so, ja, sorry, wir sind kein Magazin für 50-Jährige, warum schreibst du uns jetzt? Aber manchmal sind es auch einfach so ganz kleine Projekte, die ultra coole Sachen machen, die aber einfach noch nicht so die Relevanz haben, um jetzt irgendwie in der WAZ oder in den Ruhrnachrichten abgebildet zu werden. Und da sind wir dann die richtige Stelle für.
Vielleicht kannst du uns auch so ein bisschen mitnehmen, so in die Zeit, als ihr Strobo gegründet habt. Das ist ja jetzt nichts, was man irgendwie jeden Tag macht, so ein Magazin zu gründen. Wie war das denn so für dich? Oder wie seid ihr überhaupt darauf gekommen?
Also die Ursprungsidee, die kommt von Max Ortmann. Mhm. Der hat vor circa 5 Jahren gesagt, guck mal, es gibt im Ruhrgebiet super viel Kultur, aber es gibt nicht genug Berichterstattung, gerade nicht über junge Kultur. Und hat dann an verschiedene Studiengänge und Freunde von ihm eine Mail geschrieben und gesagt, guck mal, ich will das jetzt durchziehen, mir fehlen aber die Leute dafür, habt ihr nicht Bock? Ich hatte zum Beispiel Bock, ganz viele andere hatten auch Bock, ganz viele Menschen sind ja an Strobo beteiligt mittlerweile über die Jahre, also ich wüsste gar nicht, wie viele Namen ich jetzt aufzählen müsste, das würde viel zu lange dauern. Und dann haben wir geguckt, wir brauchen eine Website, wir brauchen eine Insta-Seite, wir machen vielleicht mal andere Projekte nebenbei und dann ist das alles so ein bisschen organisch aus sich rausgewachsen. Also, dass es Strobo jetzt seit 5 Jahren gibt, das liegt vor allen Dingen auch einfach an den Menschen, die da zum größten Teil ehrenamtlich hinterstehen und die gesagt haben,
die einfach Bock drauf haben.
Wir haben da Bock drauf, wir können da selber vielleicht auch so ein bisschen lernen, wie man Kulturjournalismus cool macht und wir haben einfach Interesse an dem, was um uns herum im Ruhrgebiet geschieht und wir freuen uns natürlich, wenn wir dann kostenlos aufs Konzert gehen können, aber wir freuen uns auch einfach mal, coole Menschen kennenzulernen, die irgendwie Szene sind. Und die gibt es ja zuhauf im Ruhrgebiet.
Mm. Du hast jetzt voll oft gesagt, irgendwie so die Szene sind. Was bedeutet eigentlich für dich so Szene oder was würdest du auch alles so zu dem Begriff Kultur zählen?
Kultur ist erstmal alles, was irgendwie Menschen bereichert, im Sinne von zum Beispiel Kunst oder Musik. Also ich würde jetzt zum Beispiel, zur Ruhrgebietskultur zählt Fußball 100% dazu. Das findet bei uns aber nicht so wirklich statt, weil das keine Kultur ist, die sich jetzt in den klassischen Formen widerspiegelt, also Theater, Tanz, Musik, bildende Künste. Und die Szene im Ruhrgebiet ist, also ist ein sehr diffuser Begriff, ne? Sehr vage. Aber das sind vor allen Dingen einfach junge Menschen, so bei uns geht die Grenze so bis 35 ungefähr, die Bock haben, sich irgendwie auszudrücken. Sei es jetzt irgendwie mit Musik oder mit Tanz oder mit Theater oder mit Literatur. Die irgendwie das Bedürfnis haben, aus sich heraus, dass sie irgendwas kreieren müssen, was andere Menschen vielleicht bewegt. Ich weiß nicht, ob die Definition von Kultur so im Bücherbuch aber, steht, aber ja, ich glaube, du verstehst, was ich meine.
Ja, voll, ich check, was du meinst. Wenn man dann so ein bisschen auf eurer Website so rumscrollt, dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass ja, was ja nicht bei allen Online-Magazinen ist, dass bei euch alle Artikel kostenlos sind. Mhm. Wieso ist das so?
Also es gibt eine pathetische Antwort und es gibt eine ehrliche Antwort. Die pathetische ist natürlich, dass wir allen Menschen den Zugang geben möchten, über das Ruhrgebiet und die Kultur darin zu erfahren und dass es total wichtig ist, gerade für kleine Artists, dass sie irgendwie diese Plattform bekommen, ohne dass jemand dafür Geld zahlen muss. Und die ehrliche Antwort ist, es ist so ein Nischenprodukt. Also wir sind im Ruhrgebiet, was an sich schon medial eine Nische ist, dann im Kulturjournalismus, der generell immer eine Nische ist und dann noch auf junge Menschen spezifisch. Also wir sind in dritter Form eine Nische, dass es sehr, 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 sehr wenig Menschen geben würde, die dafür Geld ausgeben würden.
Also wird sich basically auch gar nicht lohnen.
Es wird sich nicht lohnen.
Ja. Aber die pathetische Antwort hört sich auch sehr schön an.
Ja.
wenn wir jetzt noch ein bisschen über Kulturjournalismus quatschen, du hast davor schon ein bisschen was gesagt, vielleicht kannst du das noch ein bisschen auf den Punkt bringen. Du hast auch so ein bisschen gemacht, ja, wir wollen auch jungen Menschen ein bisschen beibringen oder die haben Bock zu lernen, wie man coolen Kulturjournalismus macht. Wie würdest du sagen, wird sich euer Kulturjournalismus unterscheiden von, sage ich mal, ja, klassischen Kulturteilen in größeren Medien?
Also ich hoffe, dass unser Kulturjournalismus, den wir bei Strobo machen, zugänglicher ist, als dass der es ist bei Feuilletons. ich hoffe, dass diese Hürde, die oft irgendwie sehr künstlich hochgesetzt wird, dass die bei uns nicht besteht, einfach weil unsere Sprache vielleicht ein bisschen einfacher ist, aber dadurch nicht schlechter. Und weil vielleicht das Wissen, was man haben muss, um so einen Artikel zu lesen, nicht so riesig ist. Also man muss jetzt nicht irgendwie Experte sein in Klassik oder in Hip-Hop, um zu verstehen, warum jetzt gerade dieser Artist aus dem Ruhrgebiet spannend ist.
Mhm. Also versucht ihr mäßig, wenn man das liest, oder ich persönlich habe auch das Gefühl, wenn ich jetzt einen Artikel von euch lese, dass ihr versucht, eine Geschichte zu erzählen und die man eben ja so seinem besten Kumpel auch so erzählen würde.
Ja.
Ja.
Ich glaube, dass, also die Hauptdarstellungsarten, die wir bei Strobo haben, sind ja vor allen Dingen Porträts und Reportagen, weil wir einfach oft über Menschen schreiben oder über Organisationen schreiben. Und im Idealfall ist so ein Artikel, den man bei uns liest, einfach wie so eine Kurzbeschreibung von jemandem, den man interessant findet. Wie wenn ein Freund zu dir kommt und sagt, ey, ich habe gestern Abend den und den kennengelernt, der macht das und das und das ist so cool. Und das solltest du unbedingt auch mal auschecken. Guck dir mal die Insta-Seite an oder sowas.
Mhm.
Das sind so die Informationen, die bei uns im Artikel drin sind. Und wenn da jetzt irgendwie eine hochgestochene Analyse drin sein sollte von, wie hat das mit Adorno zu tun oder sowas, das liest sich auch keiner durch. Und das ist auch einfach nicht, das ist nicht Ruhrpott. Also das ist dann vielleicht Hochkultur in Berlin oder in München, aber das ist ja nicht der wahre Kern des Ruhrpotts, sondern das ist echt und authentisch. Und das versuchen wir zumindest zu sein.
Hast du Gefühl, dass so, ich würde sagen, ja, eben so Kulturteile von größeren Medien oder so versuchen, Kultur für irgendwas Exklusiveres zu machen oder irgendwie so hochzuhängen und andere Menschen ja ein bisschen auszugrenzen, um sich vielleicht auch besser darzustellen?
Absolut, absolut. Diese künstliche Hürde, die es in diesen Kulturteilen gibt, die ist absolut vorhanden. Also ich glaube, der typische Kulturteilleser ist irgendwie 60, männlich und weiß. Und für den hat das super funktioniert die letzten Jahre und für den wird das auch die nächsten Jahre noch super funktionieren, aber unsere Gesellschaft ist ja nicht männlich, 60 und weiß. Und unsere Gesellschaft hat ja trotzdem verdient, dass es guten Kulturjournalismus für sie gibt. Und allein damit, dass wir junge AutorInnen haben und über junge Themen schreiben, haben wir, glaube ich, schon mal nicht das Risiko, dass wir irgendwie in diese klassische Schiene reinfallen.
Mhm.
Und ich finde es auch ehrlich gesagt schon so, dass Kulturjournalismus oft sehr elitär ist, weil Kultur in Deutschland oft etwas ist, was man sich leisten wollen muss und was man sich gerade, wenn man aus ärmeren Gegenden kommt oder prekäreren Verhältnissen, oft nicht leisten kann. Und wenn man sich die Kultur an sich schon mal nicht leisten kann, dann interessiert man sich ja sowieso nicht für den Kulturjournalismus. Und wenn man Kulturjournalismus zugänglicher macht und Kultur generell auch, und da gibt es ja viele Ansätze, irgendwie Theatertickets günstiger zu machen oder draußen auf die Straße zu gehen. Und wenn da der Kulturjournalismus auch genauso zugänglich ist, dann greift sich das irgendwie gegeneinander auf und dann hat man vielleicht so eine Symbiose und erreicht mehr Menschen mit Themen, die sie eigentlich interessieren würden, wo sie aber nie selber drauf kommen würden.
Mhm. Würdest du auch, also du hast jetzt gesagt, dass ihr viele zum Beispiel auch Porträts macht, aber ihr habt safe auch mal irgendwie so, dass ihr sagt so, ey, guck mal, die Events stehen irgendwie an, die sind super cool. Wenn ihr sowas auswählt, achtet ihr auch darauf, dass die Events zugänglich sind, dass die jetzt nicht unendlich teuer sind, sodass man sich die leisten kann, ist euch das auch wichtig?
Ich würde sagen, das spielt bei den Menschen, die für uns die Events auswählen, schon eine Rolle, aber ich glaube nicht, dass da aktiv viel drauf geachtet wird. Mhm. Das ist bestimmt was, wo wir noch uns verbessern können und wo wir irgendwie sagen können, guck mal, Events, die mehr als 20 Euro kosten, kommen einfach bei uns nicht auf die Liste oder sowas. Also wir haben einmal im Monat einen Artikel und einen Newsletter, der die Highlights, die so im Ruhrgebiet im nächsten Monat stattfinden, auflistet. Und ich glaube einfach dadurch, dass es eine Person kuratiert, die 25 ist, und die sich auch einfach für Subkultur interessiert und für Themen, für die sich so ein 65-jähriger Günther nicht interessieren würde, passiert das automatisch.
Mhm.
Aber das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo man noch aktiv drauf achten kann, klar.
Also ihr macht Kulturjournalismus vor allem über junge KünstlerInnen. Die meisten AutorInnen von euch sind ja auch jünger. Würdest du sagen, dass ihr auch Kulturjournalismus dann auch eben für junge Menschen macht? Oder welche Zielgruppe wollt ihr vor allem ansprechen?
Die Zielgruppe ist schon auch jung. Und die Menschen, die wir abbilden, sollen auch die Menschen sein, die die Sachen lesen. Aber das heißt ja nicht, dass nicht dann auch ältere Menschen oder viel jüngere Menschen das lesen dürfen. Also wir haben ja jetzt keine Paywall, die irgendwie fragt, wie alt du bist. es wäre total schön, wenn ganz viele alte Menschen auch Strobo auf dem Schirm haben. Und ich glaube, das passiert auch tatsächlich. Also wir bekommen immer wieder Rückmeldungen aus den größeren Institutionen und aus den größeren Verbänden, wo ja nicht nur junge Menschen in den wichtigen Entscheidungspositionen sitzen, sondern da sitzen dann vor allen Dingen ab 40-Jährige. Aber die haben Strobo auf dem Schirm. Und die haben dann durch uns auch diese jungen Artists und Kulturschaffenden auf dem Schirm. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Menschen, die die Entscheidung treffen und die das Geld verteilen oder die Förderung machen, dass die durch uns eine bessere Sicht aufs Ruhrgebiet bekommen und auf die junge Kultur im Ruhrgebiet.
Du machst ja jetzt Strobo auch nicht seit gestern.
Nee.
Nee. Da hast du wahrscheinlich über ganz, ganz viele Sachen berichtet, aber hast du einen Lieblingsartikel auf Strobo?
Es gibt so ein paar Highlight-Artikel, die immer wieder fallen. Und ich glaube, der ist jetzt schon locker 2-3 Jahre her. Aber wir hatten damals einen Reporter, der für uns eine Nacht im RE1 verbracht hat.
Mhm.
Das war Tom Kassler. Und der Artikel heißt auch Eine Nacht im RE1 mit Tom Kassler. Und der berichtet davon einfach, wie es ist, wenn man wirklich dreimal hintereinander von Dortmund nach Duisburg und zurück und wieder nach Duisburg und zurück fährt und dann welche Menschen man kennenlernt. Und was das auch so ein bisschen über die Region und das Nachtleben aussagt. Der ist toll geschrieben. Wenn ihr sucht eine Nacht im RE1 mit Tom Kassler, dann werdet ihr den auf jeden Fall noch finden. Der macht sehr viel Spaß zu lesen.
Ja, ich glaube, der RE1 ist von vielen, die im Ruhrgebiet leben, so ein bisschen so eine Hassliebe.
Ja.
Ich glaube, um den RE1, wenn man hier wohnt, da kommt man irgendwie nicht drum herum.
Nee.
Ich glaube, den muss man ziemlich oft nehmen.
Aber wie oft hast du dir im RE1 schon gedacht, oh, diese Person hat bestimmt eine Geschichte zu erzählen, da würde ich jetzt gerne mal nachfragen. Vielleicht ein paar Mal, aber getraut hat man sich das ja nie.
Mhm.
Und Torben hat sich das dann getraut und da ist eine wunderbare Geschichte draus entstanden.
Und was war dein letzter Artikel, worüber du berichtet hast?
Ich muss sagen, ich bin nicht so aktiv im Artikelschreiben, sondern ich kümmere mich eher um das Hintergrundige und das ganze Medienmanagement, wie man es nennen möchte. Mein letzter Artikel war eine Rezension von einem Theaterstück vom Theater Gelsenkirchen, die versucht haben, Carmina Burana, also ein relativ bekanntes klassisches Chor- und Orchesterstück, neu zu denken und dann dazu junge TänzerInnen auf die Bühne zu holen. Das hat ganz okay funktioniert, ich war aber die meiste Zeit vor allen Dingen überfordert, weil so viel passiert ist gleichzeitig und ich nicht hinterherkam und das habe ich dann auch so geschrieben. Das war eine schöne Erfahrung, aber das war so ein Moment, wo ich auch gemerkt habe, guck mal, ich und die Person, mit der ich da war, waren wahrscheinlich die einzigen Menschen unter 30.
Ey, das ist mir auch aufgefallen. Ich war, ich mache ja gerade noch mein FSJ.
Mhm.
Und ich würde schon sagen, dass es irgendwie schon eine Ehre ist, ein FSJ-Kultur zu machen, weil du lernst halt super viele Menschen. Man fühlt sich manchmal so ein bisschen so, ey, ich kann eigentlich gar nichts, weil die sind alle so ultra krass talentiert, weil die irgendwie so, keine Ahnung, am Theater ihr FSJ machen oder so. Ein guter Freund von mir, der hat auch in Gelsenkirchen am Theater sein FSJ gemacht, beziehungsweise am MoLab, ich weiß nicht, ob du das kennst. Die versuchen so Theater und KI so ein bisschen so eine, genau, so eine Fusion zu machen. Und der war bei, das Stück hieß Göttinnen, da ist er mit aufgetreten. Und Freundin von mir und ich haben uns das angeschaut, waren auch einfach nur super überfordert. Also zumindest mit Chiara, eine Freundin von mir, die kannte ein bisschen mehr über Theater. Aber ich saß da einfach nur und es waren so viele Eindrücke. Und ich wusste gar nicht, was da richtig abgeht. Würdest du deswegen auch sagen, dass man, wenn man zum Beispiel jetzt über Theater oder zum Beispiel eine Oper oder ein Ballett berichten möchte, muss man darüber dann auch was wissen?
Man sollte sich auf jeden Fall die Einführung durchgelesen haben.
Ja.
Also oft ist es ja so, ich finde gerade bei Theater ist es so, dass es eine Kunstform ist, die sehr viel Wissen voraussetzt. Oder die zumindest viele Anspielungen innerhalb von Theaterstücken wieder einbaut und dann sagt, guck mal, hast du das verstanden? Und wenn man es nicht verstanden hat, dann fühlt man sich schnell dumm.
Mhm.
Deswegen, ja, Theater ist definitiv eine Kunstform, wo man viel Vorwissen braucht. Aber dann gibt es gleichzeitig wieder total viele Regisseure oder Regisseurinnen, die sagen, ich erkläre mein Stück jetzt nicht, sondern ich möchte einfach, dass das irgendwie auf euch wirkt. Und diese Einstellung mochte ich ganz lange nicht, dass ich da irgendwie sitzen soll und jetzt erklärt mir nicht mal jemand, was ich fühlen soll, aber es kann auch manchmal ganz befreiend sein, dann einfach zu sagen, okay, ich saß jetzt hier und war irgendwie 2 Stunden lang entertained, habe vielleicht ein paar Emotionen gefühlt, ist ja auch schön, und das muss aber gar keinen Sinn ergeben. Es ist immer so ein Zwiespalt zwischen, fühle ich mich jetzt gerade abgeholt, weil ich verstanden habe, was passiert ist, oder fühle ich mich total verwirrt, weil es war irgendwie alles zu viel und über meinem Kopf und ich habe nichts verstanden. Da gibt es aber auch total verschiedene Theaterstücke. Also man kann ja jetzt nicht sagen, es gibt nur eine Art von Theater.
Ja, voll. Aber ich glaube, das wird das Ganze, also das macht das Ganze auf jeden Fall, wenn jemand da sitzt, weil ich habe oft, wenn man eben so solche Kultur, da haben wir ja gerade im Ausschnuppe gesprochen, wenn man solche Kulturteile liest, das sind ja meistens irgendwie auch ExpertInnen, die sich schon jahrelang damit beschäftigen und vielleicht auch Kritiken schreiben oder so. Und ich glaube, das macht das Ganze auch nahbarer, wenn dann, keine Ahnung, ein 25-jähriger Journalist oder Journalistin sitzt und so sagt so, ey, ich saß da, ich habe was gefühlt, aber so checkst du, was ich meine? Mhm.
Ich glaube, dass das hilft vielen Menschen, die nicht dieses Vorwissen haben und die dann da die gleichen Emotionen haben, wenn sie im Theater sitzen. Ich hoffe, das hilft vielleicht auch Theaterschaffenden, um mal zu checken, dass die Perspektive, aus der sie Theater machen, nicht immer die ist, die den meisten Menschen am meisten bringt, sondern dass es immer ein sehr krasses Bubble-Ding ist. Ich habe da ein bisschen drüber nachgedacht, weil ich eine Freundin habe, die zum Beispiel, die hat mir erzählt, sie war in einem Stück, das war eine Neuaufführung von Die Blechtrommel von Bertolt Brecht, glaube ich, oder so. Und dann war sie in der Pause und stand irgendwie für Brezel an und dann hat sie gehört, wie vor ihr so ein Anzugträger halt gesagt hat, oh ja, aber in dieser Variation habe ich das ja noch nie gesehen und das könnte man ja auch, das ist ja auch spannend, wie sie das jetzt neu inszeniert haben. Und das ist safe sehr spannend, aber für sie war das das erste Mal, dass sie dieses Stück gesehen hat und sie war vor allen Dingen verwirrt, weil diese Neuinszenierung halt ganz viel vom Original umgeändert hat und so diese Essenz von dem Stück vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist.
Mhm.
Und gleichzeitig muss aber so ein Theater sich ja auch immer wieder neu erfinden und man muss ja auch gleichzeitig als Theater irgendwie spannende neue Interpretationen machen, damit die alten Zuschauer wiederkommen. Und wenn die nicht wiederkommen, ey, dann gibt es vielleicht gar kein Geld mehr und dann bist du rein auf Förderung abhängig. Und also es ist so ein Zwiespalt, der lässt sich, glaube ich, nicht mit einer Lösung easy lösen.
Mhm.
Und ich finde, manchmal haben Theater so ein bisschen das Problem, dass sie nicht bereit sind, zugänglich zu sein. Also dass umso unzugänglicher etwas ist, desto komplexer und spannender und ausgefuchster wirkt es manchmal. Aber nur weil etwas unzugänglich ist, ist es nicht gleichzeitig gut. Aber das wird jetzt auch sehr philosophisch. Also bin ich da manchmal auf Terrain unterwegs, wo ich mich auch nicht so gut auskenne.
Ja, voll. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt schon irgendwie den Eindruck, dass es eben, okay, das wusste ich auch schon davor, ne? Aber ich glaube, zumindest auch unsere HörerInnen haben jetzt den Eindruck, dass es ganz, 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 ganz viele Kulturangebote im Ruhrgebiet gibt. Gibt es irgendein Event, auf das du schon ganz, ganz lange gehen willst, aber es irgendwie noch nie geschafft hast?
Also ich finde, es gibt zwei Events, auf die ich mich gerade sehr freue. Das eine ist das Podfest, das findet in Essen statt und das ist eine Veranstaltung von Essen Diese, das ist eine Meme-Page, die ganz oft gegen so große Institutionen, gegen große Kulturhäuser schießen. Auch zum Teil verständlich, weil die einen Großteil der Förderung von der Stadt bekommen. Und die haben sich gedacht, ey, dann, wenn die freie Szene doch so geil ist, dann lass uns doch mal ein Festival machen damit. Und haben dann verschiedene Stages mit geilen Techno-Clubs und so weiter und so fort. Und dann gibt es als, vielleicht nicht als Gegenthese, aber als ganz andere Veranstaltung, die gerade läuft, die Rotrinale, die durchgefördert ist, sehr Hochkultur, aber trotzdem Programmpunkte hat, die auch für junge Menschen total interessant sind und wirklich ultra spannende, innovative, neue Sachen machen. Da gehe ich bald auf ein Theaterstück, was irgendwie total multimedial sein soll und irgendwie einen auch wahrscheinlich überfordern wird. Aber wenn man von vornherein schon in so ein Theaterstück geht und weiß, okay, das wird jetzt gleich viel, dann kann man sich auch ein bisschen besser darauf einlassen. Und generell, diese Rotrinale bringt halt ultra krasse KünstlerInnen, internationale KünstlerInnen ins Ruhrgebiet und bespielt da echt richtig geile Orte. Und das sind so die zwei Gegensätze. Das eine ist halt sehr Hochkultur, das andere ist sehr Subkultur. Aber beides kann im Ruhrgebiet stattfinden und das eine nimmt dem anderen erstmal nicht viel weg. Und auch wenn man bei dem einen vielleicht mehr junge Menschen hat und bei dem anderen die jungen Menschen vielleicht nur auf der Bühne und nicht im Publikum, hat beides seine Daseinsberechtigung und es ist etwas, wo wir mit Berlin auf jeden Fall locker mithalten können.
Da kommst du eigentlich auch ganz gut zu meiner letzten Frage. Wenn ich jetzt so, keine Ahnung, ein Freund von mir, der macht so ein bisschen was so in der Musikszene in Essen, der ist Produzent und der nicht beschwert, aber er beklagt halt sich oft drüber, dass halt super viele auch einfach nach Berlin gehen müssen. Wieso bleiben die denn nicht eigentlich hier? Wieso, was muss sich ändern, damit Kulturschaffende im Ruhrgebiet auch im Ruhrgebiet bleiben können und vielleicht nicht nach Berlin oder Hamburg gehen müssen, um halt da das zu machen, was sie machen wollen?
Ich glaube, der Vorteil, den viele sehen, wenn sie nach Berlin, Hamburg oder Köln gehen, ist, dass sie da in Strukturen kommen, die schon längst geschaffen sind. Da gibt es Plattenlabel, da gibt es Marketingagenturen, da gibt es ganz viel Leute, die eigentlich nur in der Theorie darauf warten, dass jetzt wieder jemand Frisches, Neues kommt, den man irgendwie hochpushen kann. Und im Ruhrgebiet gibt es auch Plattenlabel, gibt es auch Marketingagenturen, aber die sind erstmal nicht so groß und auch noch nicht so bekannt. Und diese Strukturen existieren in ihrer Form im Ruhrgebiet schon. Sie sind nur nicht bekannt und vielleicht auch noch nicht so allumfassend. Und wenn jemand nach Berlin geht, dann denke ich mir im ersten Moment, oh, hättest du nicht machen müssen. Also wirklich, bleib doch hier, hier sind die Mieten günstig, hier ist noch Platz für dich, hier kannst du dich entwickeln. Aber wenn jetzt jemand aus dem Ruhrgebiet nach Berlin geht, dann kommt der da auf einmal an und wenn der richtig geile Kunst macht, dann wird das nicht unentdeckt bleiben, sondern dann ist der in 2 Jahren bei einem großen Major-Label und ballert dann da geile Scheiße raus. Und diese Struktur fehlt im Ruhrgebiet leider noch so ein bisschen. Und das liegt, glaube ich, auch ein bisschen am Geld. Also hier hast du zwar schon viel Förderung, die dann irgendwie in sowas wie eine Rotrinale fließt, aber du hast noch nicht so die Förderung, die in die kleinen Künstler geht. Und das ist, glaube ich, in Berlin einfach besser organisiert, beziehungsweise da hast du vielleicht auch nicht so die öffentliche Förderung, aber da hast du die Förderung von den großen Privatfirmen. Das fehlt leider noch hier. Aber wenn das kommt, dann ist das Potenzial fürs Ruhrgebiet auf jeden Fall riesig. Also wenn jetzt zum Beispiel mal irgendwie Warner sagen würde, wir machen auch ein Büro in Essen auf und scouten hier nach lokalen Artists, die wir geil finden, dann könnte das Ruhrgebiet auch einfach der große nächste Musikbusiness-Ort werden. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten, ob es überhaupt so ein Major-Label sein muss, weil die ja auch nicht immer nur Gutes machen. Mm. Aber ich finde es so schade, weil das Ruhrgebiet hat eigentlich perfekte Startvoraussetzungen für ganz viele KünstlerInnen. Ne? Also du hast viel Leerstand, du hast viele niedrige Mieten, du hast viele junge Menschen. Ey, hier wohnen 5 Millionen Menschen im Ruhrgebiet. Davon sind super viele Menschen unter 35. Die sind nicht nur Konsumenten, sondern die produzieren auch ultra viel. Die haben voll viel Bock, Sachen zu machen. Es fehlt nur einfach noch so ein bisschen an Struktur, an Geld. Und sobald das da ist, habe ich das Gefühl, könnte das Ruhrgebiet wirklich explodieren, was so Kreativität angeht. Das tut es auch in Teilen schon, aber da ist noch viel Luft nach oben.
Ist das quasi auch das, was du dir für die nächsten Jahre fürs Ruhrgebiet, für die Kulturszene im Ruhrgebiet wünschen würdest?
Voll.
Ja.
Also ich wünsche mir auf jeden Fall, dass die staatliche Förderung, die Landesförderung auf jeden Fall erstmal nicht weniger wird, sondern definitiv mehr. Und dass die Strukturen sich hier verfestigen. Und dann, ey, only way is up.
Danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast und mit uns ein bisschen über die Kulturszene im Ruhrgebiet quatschen wolltest, konntest.
Gerne.
Dankeschön.
Sehr gerne. Danke für die
Möglichkeit. Salon 5. Alles zwischen Club und Museen.
Das war ein Podcast von Salon 5, der Jugendredaktion von Korrektiv. Für mehr von uns besuch uns doch auf Instagram, TikTok, Spotify oder in unserer App.